Sieht jetzt schon ein bisschen nach Schule aus, keine Sorge, das soll nicht so sein. Ich habe gedacht, ich lasse heute mal meine Klackerschuhe aus, sondern ziehe eher die Kuschelsocken an. Denn heute Morgen soll es so ein bisschen, ich sag mal, privater werden. Ja? Also ich weiß, ich stehe natürlich jetzt hier vorne, ihr wisst ein paar Sachen über mich, aber auch nur ein paar Sachen. Ich weiß eigentlich gar nicht so viel über euch oder zumindest die meisten von euch, aber es soll heute um ein sehr persönliches und ein sehr privates Thema gehen. Eigentlich letztendlich um dich und Gott persönlich. Und deswegen habe ich gedacht, lass uns heute mal das Schuhwerk weglassen. Wir brauchen heute keine Schuhe für unseren Weg oder Lebensweg, auf dem wir sind, sondern eigentlich geht es darum, mal die Schuhe auszuziehen. Also ihr dürft die gerne ausziehen, müsst ihr jetzt nicht, Quatsch. Also ja, doch, ihr dürft die gerne ausziehen. Also Benedikt hat es schon geschafft. Sehr schön. Es geht darum, um das Thema Stand. Ihr habt es vielleicht schon vorher in euren Heften gesehen und habt euch gefragt, warum um alles in der Welt gibt es dieses Thema? Denn eigentlich geht es doch hier um den Next Step, um weiterzugehen und um seinen Lebensweg zu gehen. Warum geht es jetzt darum, stehen zu bleiben? Und ich glaube, dass es manchmal ein richtig wichtiger und auch ein bedeutender Schritt ist, einfach mal stehen zu bleiben. Und einfach mal zu überlegen, was mache ich hier eigentlich gerade? Was passiert hier eigentlich gerade? Ist das wirklich so, wie ich mir das vorgestellt habe? Ist es wirklich so, wie ich leben möchte? Was beschäftigt mich denn eigentlich gerade? Und dafür ist es wichtig, einmal die Schuhe auszuziehen, also das, was man normalerweise so parat hat, um gerüstet zu sein für den Weg, den man geht. Einfach mal die Schuhe auszuziehen und zu sagen, ich bleibe jetzt hier mal stehen. Ich bleibe hier stehen und stelle mir wirklich diese Fragen. Die Fragen, was mich wirklich beschäftigt und was mich wirklich angeht. Ich habe mich gefragt, was sind denn so Momente in unserem Leben, wo es sinnvoll ist und gut ist, stehen zu bleiben? Ich meine damit immer eigentlich, also im Praktischen, also tatsächlich stehen zu bleiben oder das tatsächlich so ein bisschen übertragen auf unsere Lebenssituation, weil natürlich lebt man irgendwie weiter und macht auch seine Sachen weiter, aber so innerlich einmal stehen zu bleiben und anzufangen, sich selber und das Leben zu reflektieren. Oft bleibt man stehen, wir kennen das aus dem Straßenverkehr, wenn ein Stoppschild da ist. Und dieses Stoppschild, es warnt uns vor Gefahr. Stopp, halt mal kurz. Guck erst mal, was da eigentlich kommt, ob vielleicht Gefahr im Anmarsch ist. Auf unser Leben bezogen könnte das auch so sein, dass es manchmal Situationen gibt, wo wir merken, stopp, wenn ich so weitermache, dann könnte das vielleicht nicht gut enden. Stopp, wenn ich weitermache, dann könnte es sein, dass ich anderen schade, weil ich leichtfertig bin oder so. Stopp, ich muss anhalten, stehen bleiben, überlegen, was jetzt das Nächste zu tun ist und gucken, welche Gefahren in Anführungszeichen so gerade da sind. Stopp. Wenn wir auf das Leben schauen, und ich weiß nicht, wie das so bei euch ist, aber ich kann das für mein Leben auf jeden Fall schon mal sagen, Momente, wo ich mich so gefühlt habe, dass es auf einmal, dass alles stillsteht und ich gar nicht mehr genau weiß, was ich machen soll, das waren meistens Situationen, die man als Krise bezeichnen könnte. Also wo wirklich etwas nicht so Gutes passiert ist, wo etwas passiert ist, was mir irgendwie so den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und diese Situation hat mich dazu geführt, dass ich dachte, ja, ich muss hier auch mal stehen bleiben und darüber nachdenken, was das eigentlich für mein Leben bedeutet und was ich vielleicht daraus lernen kann oder wie ich damit umgehen kann. Stehen bleiben ist sehr sinnvoll, wenn man das Gefühl hat, man dreht sich die ganze Zeit im Kreis und eigentlich verändert sich überhaupt gar nichts. Nichts verändert sich. Ich habe es zwar vor, dass ich etwas verändern soll und ich möchte gerne einen anderen Weg gehen, aber irgendwie bin ich im gleichen Karussell drin, immer wieder in der gleichen Schlaufe. Und da lohnt es sich, einmal stehen zu bleiben und genau darüber nachzudenken, warum läuft es dann immer weiter in dem gleichen Kreis. Manche von euch haben vielleicht auch in den letzten Tagen, als wir so über das Thema Weg und nächste Schritte nachgedacht haben, auch gedacht, aber ganz im Ernst, ich will gerade überhaupt gar nicht losgehen. weil ich weiß gar nicht, wohin. Und ich weiß gar nicht, wofür. Wohin soll ich denn gehen? Was ist denn mein Weg, den Gott für mich vorgeplant hat? Was ist denn der Weg, der zu mir passt und nicht der Weg der anderen, sondern mein Weg? Und vielleicht hast du auch Angst davor. Angst davor, dich falsch zu entscheiden, dass der Weg, den du gehst, nicht der richtige ist. Gestern hat Jörg ja ein bisschen darüber gesprochen, darüber, dass man auch den falschen Weg gehen kann. Und das kann Angst machen und es kann ein Lähmen, sodass wir wirklich stehen bleiben und gar nichts mehr tun. Letztendlich, ich glaube, ist dieses Stehenbleiben auch immer eine Frage nach dem, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich sein? Wer soll ich vielleicht auch sein vor Gottes Augen? Es gibt auch Menschen, die sind so aktiv und beschäftigt und haben immer neue Projekte am Start und sind sehr lebendig. Und bei denen denke ich manchmal, ich würde gerne bei dir einmal Stopp sagen. Nicht, weil ich das nicht toll finde, dass sie so beschäftigt und kreativ sind und irgendwie Sachen machen, sondern weil ich manchmal das Gefühl habe, sie lenken sich eigentlich von dem ab, was sie wirklich beschäftigt. Das ist natürlich, das gilt nicht für alle, aber es gibt so Menschen, die habe ich vor Augen, bei denen ich denke, es wäre gut für dich, einmal stehen zu bleiben und innezuhalten. Und wirklich zu gucken, bist du damit zufrieden? Bist du da im Frieden mit dir selbst? Stehen bleiben. Stand. Das ist das Thema für heute. Und ich habe mir so Gedanken gemacht darüber, was wir eigentlich in der Bibel darüber lesen und lesen können. Und man könnte wahrscheinlich einige Geschichten sich da so zu ausdenken, aber ich habe gedacht, lass uns doch mal vielleicht auf Jesus schauen. Jesus war ja auch sehr aktiv, ja, und ist 3 Jahre durch die Welt gezogen oder zumindest durch Land gezogen, von Dörfchen zu Dörfchen und hat mit den Menschen gesprochen. War eigentlich im Prinzip immer unterwegs als Wanderer. Und das ist auch sehr beeindruckend und auch sehr schön, weil er sehr, sehr viele Menschen begegnet ist und wirklich, wirklich viel bewegt hat. Aber das Spannende ist ja, dass er tatsächlich damit erst angefangen hat, als er 30 war. Ungefähr 30. Und dass man vorher eigentlich gar nicht ganz so viel über ihn hört. Und es gibt eine Geschichte, die passiert, bevor er praktisch losgeht. Also er fängt nicht sofort mit Aktion an und ganz, ganz viel machen und das ist mein Plan, Leute, sondern er geht hin zu einem Fluss, der heißt Jordan in Israel und er lässt sich dort taufen. Und diese Geschichte möchte ich euch einmal vorlesen. Und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Ich habe in meiner Bibel immer unfassbar viele Karten drin. Das ist sehr ungünstig, wenn man vorne steht und die Bibel aufschlagen möchte. Auch Jesus kam nach Galiläa, kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich dort taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen. Und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so. Denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Bevor Jesus losgeht, lässt er sich taufen. Das ist für uns nicht die Lehre, dass wir uns erst taufen lassen müssen, damit wir losgehen können, sondern für mich ist da ein ganz anderer Aspekt da drin. Und zwar das Erste, was Jesus macht, bevor er losgeht, ist sich erstmal beschenken lassen und sich in das Wasser zu stellen und ganz bei Gott anzukommen. Ich glaube, wir malen das einfach mal vielleicht so ein Stück weit auf, wie diese Situation damals war. Also, Jesus steht im Wasser. Ah, der Stift ist nicht mehr ganz so toll, aber er macht nichts. Jesus steht im Wasser. Man könnte sehr viel über das Thema Taufe reden, ich möchte gar nicht so viel darüber sagen. Was für mich ein Aspekt der Taufe ist, der für mich sehr wichtig ist, ist, dass es darum geht, ganz frei zu sein. frei zu sein von dem, was uns von Gott trennt. Ich glaube nicht, dass Jesus irgendetwas von Gott getrennt hat, dass er das nötig gehabt hätte, diese Taufe. Aber er macht es praktisch stellvertretend für uns. Als Zeichen dafür, ja, wir dürfen frei werden. Wir dürfen das genießen und uns beschenken lassen, dass das weggenommen wird. Und dann steht er auf der Taufe und auf einmal passiert etwas, und zwar der Himmel, der hier oben ist, bricht auf. Dieses Wort für aufbrechen, das gibt es noch ein anderes Mal in der Bibel. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber als Jesus stirbt, ist es so, dass in dem Moment, als er stirbt, in dem heiligen Tempel in Jerusalem, der Vorhang zerreißt. Und dieses Wort zerreißen, wie in dem Tempel, ist genau das gleiche Wort wie für diesen Himmel, der zerreißt im Prinzip. Und in dem Tempel geht es darum, dass da drin die Vorstellung ist, dass da drin das Allerheiligste ist, also Gott selber ist. Etwas ganz, ganz Heiliges und Besonderes. Und letztendlich sagt es das Gleiche aus. Also der Himmel reißt auf, der Vorhang des Tempels reißt auf und es bedeutet, Gott ist jetzt richtig hundertprozentig da. Gottes Gegenwart ist hundertprozentig da. Und so strahlt praktisch von oben herab auf das Wasser ein Sonnenschein oder das Licht von Gott, Gottes Gegenwart. Und ich habe mich gefragt, wie wäre das, wenn wir dort stehen würden in dem Wasser? Also so sinnbildlich. Wie wäre das, wenn Gott uns auf einmal Sachen zuspricht? Wenn wir dort stehen und stehen bleiben? Ich male mal ein Auge hier oben hin. Es ist nicht sonderlich schön, aber es erfüllt den Zweck. Meine Frage nebenbei, welche Augenfarbe hat Gott?
Blau.
Blau? Weil du blaue Augen hast? Als Ebenbild Gottes ist das natürlich sehr toll. Seid ihr für blau? Oh, pink habe ich leider als Edding nicht dabei. Also ein Vorschlag? Gelb, okay. Gelb, das hat sowas von ein bisschen so Holiness, ne? Das ist gut, finde ich. Vielleicht auch ein bisschen gruselig, aber gut. Nehmen wir mal gelb. Sagen wir, es ist Gottes Auge. Gottes Auge oder Gottes Sicht auf uns, der auf uns schaut, wie wir dort stehen. Einfach nur stehen. Und wir uns fragen, was sagt Gott zu mir? Ich bin überzeugt davon, dass er zu uns genauso sagen würde wie zu Jesus, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Doch vielleicht gibt es noch andere Sachen. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich mal ein bisschen darüber nachdenken, was denn hier so außen ist. Denn es gibt ja viele Sätze, die unser Leben auch geprägt haben. Und die sind nicht unbedingt Gottessätze, sondern das sind Sätze, die uns vielleicht in der Erziehung gesagt wurden. Jörg hat gestern so ein bisschen sehr gut auch erklärt, was unsere Entscheidungen so prägt. Und ich glaube, dass es ganz viele Sätze gibt, die unsere Entscheidungen, unser Verhalten, unser Leben auch prägen. Oder, und ich glaube, das ist auch ein großer Aspekt, oder wir denken, wir müssten uns so verhalten, weil andere es von uns wollen. Das heißt, das, was hier außen ist, das sind die Sachen, von denen wir, ja, warum wir uns so verhalten, weil andere es wollen oder wir denken, andere wollen das so. Ich möchte mal ein paar Beispiele machen, was so Sätze sein könnten oder vielleicht auch welche, ja, die mich so ein Stück weit geprägt haben oder wo ich immer wieder merke, aus den und den Gründen verhalte ich mich so. Ein Satz. Na, vielleicht nochmal vorweg was. Für mich ist es so, dass eben so länger ich mich mit diesem Thema und mit dem Text beschäftige, und das ist jetzt tatsächlich schon anderthalb Jahre so, umso mehr Sachen fallen mir ein. Umso mehr Sachen fallen mir ein, von denen ich merke, krass, die haben mich irgendwie geprägt oder verändern mein Handeln im Positiven und im Negativen, dass ich davon wirklich fasziniert bin. Ein paar davon möchte ich euch erzählen, aber ich mache keinen kompletten Seelenstriptee, keine Sorge. Was könnten solche Sachen sein? Ein Satz von mir ist, was man in der Schule lernt, schon sehr früh, wenn du etwas werden willst in deinem Leben, dann musst du Leistung bringen. Etwas, was ich auch aus meiner Familie wahrscheinlich besonders mitbekommen habe, ist ein Satz wie, du musst stark sein. Du darfst auch keine Schwäche zeigen. Du musst stark sein. Du musst, und das habe ich in meiner ersten Gemeinde gelernt, als ich Mitarbeiterin wurde, in meiner Heimatgemeinde, da war ein ganz, ganz großer Aspekt, der mich sehr, sehr prägt, auch im Positiven wie im Negativen. Es ist wichtig, dass du ein gutes Vorbild bist. Eine Sache, die mir auch mal wieder begegnet ist, ist vielleicht ein Satz, ich weiß nicht, woher er kommt, vielleicht kommt er auch von mir selber, aber dass ich irgendwie so in mir habe, eigentlich möchte ich, dass alle mich mögen und dass alle mich toll finden. Das fände ich super gut, ist aber passiert leider nicht, aber... Und auch einen, der meinen Beruf sehr prägt, ist der Satz, sei perfekt oder zeig zumindest den anderen nicht, dass du irgendwie etwas nicht so gut hinkriegst, sondern... ich möchte dieses Bild gerne aufrechterhalten, dass ich die Sachen gut hinkriege und nicht zugeben, dass ich Probleme vielleicht hatte auf dem Weg dahin. Also perfekt sein. Ich weiß nicht, was eure so Sätze sind oder vielleicht habt ihr euch auch noch nie darüber Gedanken gemacht. Vielleicht möchte ich auch mal ein paar Beispiele eingehen. Man zeigt ja oft so, ja okay, die Gesellschaft oder die Welt oder so, diese hat bestimmte Maßstäbe und bestimmte Sätze, die ich als Christin eigentlich nicht so unterschreibe. Und das ist auch richtig so. Aber es gibt auch Sachen, die vielleicht auch in unserer Gemeinde oder in unserem Gemeindekontext auch Dinge sind, die eigentlich unehrlich sind oder die eigentlich nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Ein bestimmtes Bild vermitteln, was vielleicht eigentlich gar nicht so richtig zu dir passt. Als Beispiel dazu etwas zum Thema Vorbild. In meiner Heimatgemeinde, ich habe sie sehr, sehr lieb, da ist es so gewesen, ich bin zum Glauben gekommen, da war ich glaube ich so 17 und ich war vorher nicht in der Gemeinde, deswegen war das für mich alles voll neu und total cool so. Aber ich habe sehr, sehr schnell gelernt, wie man aussehen muss oder was man machen muss, um ein guter Christ zu sein. So, zum Beispiel beim Lobpreis die Hände heben. Und dann habe ich gedacht, ja, dann muss ich wohl beim Lobpreis die Hände heben. Und dann habe ich das auch gemacht. Und zwar in der ersten Reihe und mit Augen zu. Und ich kannte jedes Lied auswendig. Ich habe das wunderbar gelernt. Aber das hat irgendwie eigentlich gar nicht mir entsprochen. Also ich bin eigentlich gar nicht so der Typ. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss das machen, damit die anderen sehen, dass ich richtig fromm bin. Und dass ich richtig, richtig gläubig bin. Und dass ich das alles total richtig mache, weil das ja der Verhaltenskodex so in meiner Gemeinde war. Und ich habe erst wirklich im Nachhinein gemerkt, dass das eigentlich so ein frommes Theater war. Ein Theater, was eigentlich gar nicht mir entsprochen hat. Und irgendwann bin ich mal tatsächlich zu meinem Pastor gegangen und habe gesagt, du, irgendwie, wenn ich Lobpreis mache, dann habe ich so immer den Impuls in mir, dass ich meine Hand auf meinen Bauch lege und gar nicht in die Höhe hebe. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach das doch einfach. Leg doch einfach deine Hände auf deinen Bauch, weil das ist auch ein Zeichen dafür, also der Bauch ist so das Ruhe, es steht irgendwie für Ruhe. Und das ist doch gut, wenn du bei Gott zur Ruhe kommst. Und mich hat das unfassbar befreit, weil ich endlich dachte, krass, ich muss kein Theater mehr spielen. Ich muss nicht den anderen zeigen, wie fromm oder wie gläubig oder wie toll ich bin, sondern es geht tatsächlich um mich im Lobpreis, um mich, um Gott. Und ich muss nicht darauf achten, was die anderen alle über mich denken und ich muss nicht darauf achten, dass die anderen mich sehen, wenn ich Lobpreis mache. Ich glaube, das ist oft, dass wir uns abhängig davon machen, wie andere uns sehen. Und wir wollen ein bestimmtes Bild vermitteln. Aber dieses Bild ist nicht unbedingt ehrlich und nicht unbedingt echt. Und ich möchte euch ermutigen, euch genau hier so reinzustellen in diesen Lichtschein und euch mal zu fragen, was bedeutet es denn, ehrlich und echt euren Glauben zu leben? Uns auch ein Stück weit unabhängig zu machen von den Sachen, die außerhalb sind, die teilweise von uns selber kommen, teilweise von anderen, aber die halt so Sätze sind, die einfach unser Verhalten prägen. Was könnte denn ein Satz sein, den Gott da dagegen praktisch spricht oder der uns eigentlich zuspricht bei den Wörtern, die da außen stehen? Das schreibe ich jetzt vielleicht nicht auf, sind zu lange Sätze. Beim Thema Vorbild. Ist es vielleicht der Satz, komm, wie du bist, zu mir, wie du bist. Beim Thema Leistung bringen, ich muss immer Leistung bringen, da könnte es vielleicht der Satz sein, ich bin wertvoll, einfach weil ich bin, nicht weil ich etwas leiste. Bei dem Thema stark sein, könnte der Satz sein, in deiner Schwachheit bin ich mächtig. Das sagt Jesus zu uns. Letztendlich und unterm Strich geht es immer darum, dass wir frei werden. Frei werden in unserem Leben, frei werden in unserem Glauben, frei werden davon, was andere über uns denken oder was andere für Ansprüche oder Maßstäbe an uns haben. Sondern echt und lebendig zu glauben. Echt sein und kein Theater spielen. Ich möchte euch einladen, für euch innerlich heute vielleicht, heute Nachmittag beim Jahresrückblick oder auch an sich immer mal wieder zu sagen, ich möchte mich bewusst hinstellen auf diese Position. Ich möchte das abgeben, was mich von Gott trennt und ganz bewusst in Gottes Gegenwart kommen. Um dann mir die Frage zu stellen, was denkt eigentlich Gott über mich und über meine Lebenssituation? Dann, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade im Karussell und kannst nicht weiter. Dann, wenn du das Gefühl hast, die Gefahr ist um dich herum, sich dorthin zu stellen und zu fragen, wie geht's jetzt weiter? Und was bedeutet das, diese Sätze Gottes für mich und mein Leben und für meine Entscheidung und wie ich meinen Weg weitergehe? Ich glaube, dass jeder von uns häufiger mal zum Stillstand kommt und auch häufiger mal hier stehen muss oder sollte. Es ist nicht so wie bei Jesus, dass es nur ganz am Anfang war, oder selbst bei Jesus war es eigentlich nicht ganz am Anfang nur so, sondern immer wieder hat er sich zurückgezogen und hat mit Gott gesprochen. Immer wieder musste er das überprüfen, was ist eigentlich der richtige Weg und wohin führt ihn Gott gerade. Ich glaube, dass das im Leben immer wieder vorkommt und auch wichtig ist, sich selber zu reflektieren, was beschäftigt mich gerade und was ist gerade wichtig. Am Ende dieser Predigt oder am Ende von Predigten grundsätzlich gibt es hier oft so eine kleine Summarize, so ein bisschen zusammensammeln, was eigentlich in der Predigt so passiert ist. Und ich möchte das heute mal ein bisschen anders machen. Und zwar durch meine FG ist mir eingefallen wieder, dass ich mal vor anderthalb Jahren einen Text geschrieben habe, genau zu dieser Bibelstelle, zu der Taufe. Und diesen Text, den möchte ich euch jetzt einmal vorlesen. Und also ich bin durch meine FG dazu gekommen, weil zwei nämlich gesagt haben, ihr Hobby ist Text zu schreiben. Und das fand ich ganz cool. Da habe ich gedacht, ja stimmt, da war ja mal was. Und deswegen möchte ich euch auch jetzt einen Text vorlesen. Dieser Text heißt Freiräume. Ich stehe in meinem Lebensraum. Vier Wände, ein Traum. Die Wände sind gefüllt mit bunten Bildern. Jedes Bild ziert einen Menschen, ein Erlebnis, einen Augenblick meines Lebens. Und es hängen dort Tausende von Menschen, denen ich irgendwann begegnet bin, die mich geprägt haben, die irgendwie ein Teil meines Lebens geworden sind oder es einmal waren. Menschen, die ich liebe. Freunde, auf die ich zählen kann, Familie, auf die ich so stolz bin. Tausende Erlebnisse, die mein Leben reich gemacht haben. Der erste Kuss, ein Sonnenuntergang, ein Spaziergang am Strand. Um nun mal so die klischee-kitschigen Sachen zu nennen. Doch, sie sind alle da. Erinnerungen, die immer mal wieder an Bedeutung gewinnen, für die ich dankbar bin. Dort hängen entscheidende Meilensteine auf meinem Weg. Schule, Studium, Beruf. Die eigene Wohnung, das Auto vor der Tür und die Einzahlung in die Riester-Rente. Denn ja, so weit bin ich schon gekommen. Ich sehe die vielen bunten Bilder und ich sehe den Reichtum der Erinnerung, die Möglichkeiten, die offenen Türen, das Leben eben. Und umso länger ich auf diese Wände schaue, umso mehr merke ich, wie sich mein Blick verändert. Denn auf einmal sprechen da auch andere Stimmen durch diese Bilder zu mir. Erfahrungen, die mir den Mut raubten, die tiefe Wunden in mir schlugen. Erinnerungen, die mich gefangen nehmen und die mich heute noch innerlich lähmen. Sätze, die immer noch in meinen Ohren klingen, die mein Verhalten bis heute prägen. Die Farbe, sie weicht langsam aus den Bildern. Alles wirkt grau. Das sind Menschen, die sagten, du kannst das nicht, du gefällst mir nicht, ich mag dich nicht, ändere dich. Und die Wände, sie rücken näher, die Luft wird dünner. Die Erwartungen, die zu mir rufen, so sollst du sein, so sollst du leben, so sollst du aussehen. Du musst mehr leisten, du musst dich mehr zeigen, du musst dich mehr kümmern. Mehr, 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 besser, besser, besser. Und ich kann mich kaum mehr bewegen, das Atmen, es fällt schwer. Die großen bunten Wände werden für mich zu einem großen, grau gestuften, undurchschaubaren Puzzle, was ich nicht mehr lösen kann. Und ich will diese Wände nicht mehr sehen und ich drehe mich um und merke, Mist, da ist ja noch eine vierte Wand. Und ich sehe mich dort in dieser Wand. Ein Bild von mir, was mit Leichtigkeit dieses Puzzle lösen kann, das alle Erwartungen erfüllt, vor allem die meinen. Ein Bild, was dem Maßstab gerecht wird, die perfektionierte Selbstoptimierung meiner selbst. Doch sie sieht traurig aus, einsam und starr. Und über diesem Bild steht in großen Lettern hätte, wäre, würde. Der verführerische Dreiklang des Konjunktiv 2. Und ich würde ja gerne etwas ändern, wenn ich nur könnte. Und ich wäre ja gerne anders, wenn ich nur das nicht erlebt hätte. Ich hätte ja gerne dies und das gemacht, wenn ich nur genug Mut hätte, Zeit hätte, Geld hätte, Kraft hätte. Hätte, Fahrradkette. Eine Wand, gepflastert mit geplatzten Träumen, verpassten Chancen, ungenutzten Möglichkeiten und zu hohen Erwartungen. Das ist meine Wand. Und für die bin ich selber verantwortlich. Durch sie bleibe ich stehen, wage nicht, lebe nicht, träume nicht. Und ich frage mich, was sagt Gott eigentlich zu diesem Raum? Und ich blicke nach oben, warte, schaue, frage. Und ich merke, wie langsam der Putz anfängt zu bröckeln. Und er rieselt allmählich auf meine Schultern herab und doch bleibe ich stehen. Warte, schaue, frage. Was sagst du eigentlich zu meinem Leben? Und die Decke, sie bricht weiter auf. Aus dem kleinen Loch wird ein großer Riss. Und ich stehe da und ich sehe den Himmel, er blau leuchtend über mir. Und ich sehe ihn, als ob ich ihn zum ersten Mal gesehen würde. Und ich stehe weiter da. Warte, schaue, frage. Und ich höre eine Stimme. Du bist mein geliebtes Kind. Und ich kenne dich, ich sehe dich. Du bist frei, frei zu leben, zu glauben und zu hoffen. Und auf einmal, da kann ich wieder atmen. Die Wände, sie wirken nicht mehr so nah und bedrohlich. Die Bilder, sie gewinnen langsam ihre Farbe zurück. Und das Grau, es muss weichen. Und ich sehe plötzlich, wie viel Platz da eigentlich zwischen den Bildern ist. Freiraum. Für die ungeschriebenen Geschichten, für neue Menschen in meinem Leben, Erlebnisse, die ich unbedingt noch erleben will und so vieles, was ich bisher mir noch nicht mal zu träumen wagte. Dort ist Platz. Für meine eigenen Wünsche, für neue Chancen, für Ideen. Freiraum, um lebendig und mutig zu sein, um zu hoffen, zu glauben und zu wagen. Wirklich frei für das Leben, für mein Leben eben. Amen.